Guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich musste gerade so beim Singen denken, vor über 70 Jahren bin ich schon hier ins Christbad gekommen, im Kinderwagen und so, mit den Eltern, über all diese Jahrzehnte mit dem Christbad verbunden, bis eben Pfuhl selber so richtig gebaut hat und Gemeinde gewachsen ist. Wir wollen heute miteinander die Geschichte eines Mannes betrachten, der Gott bei seiner Begegnung die Frage gestellt hat, wie heißt du? Wie ist dein Name? Jetzt stell dir mal vor, bei deinem nächsten Einkauf im Supermarkt oder beim Klassentreffen oder die Älteren beim Kaffeekränzchen oder gar mit deinem Nachbarn im Gespräch, fragt er dich plötzlich, wie heißt denn der Gott, an den du glaubst? Wie ist sein Name? Was würdest du antworten? Unter welchem Namen hast du ihn abgespeichert in deinem Leben? Er gehörte zu den ganz großen, berühmten Philosophen Deutschlands. Von seinem Denken her war er ein absolut atheistischer Philosoph. Seine Überzeugung war es, ihr habt schon ganz kurz, jetzt sollte es funktionieren, Von seiner Überzeugung war es seine Aussage, der Mensch schuf Gott zu seinem Bilde. Also nicht Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, sondern genau umgekehrt war sein Denken. Aber weil der Mensch ja ein Wesen ist, das sich nach einem höheren Wesen als er selber sehnt, zu dem er kommen kann, von dem er irgendwie Hilfe erbitten kann, mit dem er irgendwo seine Wünsche weitergeben kann, ja, zu dem er beten kann, deshalb machte sich der Mensch einen Gott, an den er glaubt, und gab ihm einen Namen. Hatte Ludwig Feuerbach recht? Ein Stück weit hatte er recht. Das zeigt sich in der ungeheuren Vielzahl der Religionen. Da beten Menschen selbstgemachte Skulpturen an. Da werden Gegenstände oder Lebewesen aus der Schöpfung heraus zum Gott erhoben und er bekommt einen Namen. Da stellt sich schon die Frage, wie ist es dann mit diesem Gott im Christentum? Dem Gott, den wir aus der Bibel kennen, den Gott, an den wir glauben, ist das da anders? Ist er kein Fantasieprodukt von uns Menschen? Nein, das ist er nicht. Und weshalb? Ganz einfach und schlicht. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Religionen und dem Gott der Bibel. Der Weg der Gotteserkenntnis in den Religionen geht immer von unten nach oben. Der Mensch geht von sich aus, baut sich ein Bild von Gott und gibt ihm einen Namen. War interessant, heute Morgen, ich lese gerade die 365 Tage Bibel bei uns in der Gemeinde mit, und da stand im Psalm 115, unser Gott ist im Himmel, alles was ihm gefällt, das führt er auch aus. Die Götzen, die fremden Götter hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, aber sehen nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten, mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben. Und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Es gibt so treffend wieder, was der Mensch sich in diesem Gott, das er selber geschaffen hat, hat. Und ganz anders ist es in der Gotteserkenntnis der Bibel. Die geht nämlich von oben nach unten. Gott offenbart sich dem Menschen. Gott lüftet ein Stück weit den Vorhang und zeigt, wer und wie und was er ist. Gott sucht uns Menschen auf, lässt uns seine Stimme hören und bezeugt, ich bin, der ich bin. Wer dieser Ich Bin, der Gott der Bibel ist, wer sich dahinter verbirgt, hinter diesem Ich Bin und was diese Aussage Gottes beinhaltet, darüber wollen wir heute Morgen nachdenken und auch, was sie für unser Leben bedeutet. Wir haben empfohlen, nämlich diese Ich Bin-Worte Jesu, und ich durfte den Start machen mit dem ersten Ich Bin, aber nicht mit Jesu im Bin, sondern sind zurückgegangen an den Anfang. Weil, wann kommt es zum ersten Mal in der Bibel vor? Bibelkenner wissen es, ja, wir finden die Geschichte auf den ersten Seiten der Bibel, wo dieses Selbstzeugnis Gottes vorkommt. Manche haben also diese Geschichte vielleicht schon im Kindergarten oder hier in der Kinderstunde oder sonst wo gehört. Deshalb machte ich nur ganz kurz nochmal einen Zeitraffer das Geschehen. Da lebten die Israeliten seit Generationen in Ägypten aufgrund der Hungersnot von Josef, der der Stellvertreter Pharaos war, hergeholt und lebten dort fröhlich und gut und zufrieden. Aber dann kam dieser Herrscherwechsel im Königshaus. Und das einst freie Volk wurde zur Knechtschaft versklavt. Endlich, nach rund 400 Jahren, rückte die Zeit der Befreiung durch Gott näher. Ein jüdischer Junge wird geboren, und leider war es zu der Zeit so, dass aufgrund des Befehls des Pharaos alle jüdischen Jungen sterben mussten, weil das Volk zu groß geworden war. Was tun die Eltern in ihrer Not und Verzweiflung? Wir wissen, sie machten da so ein Körbchen und dann setzten sie das Kind im Nil aus. Ja, ein Stück weit seinem Schicksal überlassen oder Gott überlassen. Und dann geschieht diese Geschichte, die uns immer wieder fasziniert in der Bibel. Da heißt es, und zufällig kommt hier die Tochter des Pharaos mit ihrem Gesinde, badet und findet dieses Körblein, nimmt diesen Mose mit zu sich hinaus, gibt ihm den Namen Mose, das bedeutet aus dem Wasser gezogen, und zieht ihn dort wie ein eigenes Kind am Haus des Königs groß. Als Mose erwachsen war, wird er mit seiner eigentlichen Herkunft konfrontiert und in einer Situation, wo er erlebt, wie ein Ägypter einen seiner Brüder quasi quält, erschlägt er ihn und muss daraufhin nach Midian fliehen. Dort in Midian findet er Unterschlupf bei dem dortigen Priester und seiner Familie. So gehen die Jahre dahin. Eines Tages, als Mose, wie an allen Tagen, mit der Herde seines Schwiegervaters wieder unterwegs ist, da sieht er dieses Naturschauspiel. Ein Busch, ein Dornbusch brennt. Da kann man sagen, naja, sowas passiert. Wir kennen heutzutage das ganze Wälder brennen. Was ist das Besondere dann? Warum reagiert Mose so? Warum geht er näher hin, um das zu betrachten? Weil der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Und als er sich dann das Ganze aus der Nähe anschaut, da wird er plötzlich von einer Stimme angesprochen, die ihm seinen Namen nennt. Mose, Mose. Könnt ihr euch vorstellen, was das vielleicht mit Mose gemacht hat? So, das erste Mal, das zu erleben, Gottes Stimme zu hören. Ich denke mir, mit Zittern und Zagen kommt so seine Antwort, hier bin ich. Und dann spricht Gott mit ihm, erläutert ihm, was er mit ihm vorhat und sagt ihm, menschlich gesehen, diesen schlichtweg unerfüllbaren Auftrag, ich will, dass du wieder zurückgehst nach Ägypten. Er soll nach Ägypten zurückgehen, weil er, Gott, sein Volk erlösen will, befreien will. Nachdem Gott so mit Mose das gesprochen hat, da kommt es im weiteren Gespräch dann zu dieser Schlüsselfrage von Mose. Und wenn ich dann dorthin komme, dann werde ich gefragt. Deshalb, wer bist du? Mit wem habe ich es denn zu tun? Wie ist dein Name? Da lesen wir diese zwei Verse aus 2. Mose 3. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Wow, was für eine Begebenheit, wenn wir das so uns bewusst machen. Gott spricht mit einem Menschen, lässt sich auf dessen Fragen ein und nennt ihm im ersten Teil etwas verborgen, seinen Namen mit dieser Aussage, ich bin. Was hier im Kleinen bei Mose passiert ist, dass Gott sich dem Menschen offenbart, das passierte kurze Zeit später am Berg Sinai für das ganze Volk Israel. Das passiert bis heute. Du kannst mit Gott ins Gespräch kommen. Du kannst ihm deine Fragen stellen und er antwortet. Allerdings, das Eigenartige an der Antwort Gottes ist immer wieder, dass sie nicht immer so ausfällt, wie wir jetzt gerade seine Antwort erwarten. Weshalb wohl? Nun, ich denke, weil Mose und weil wir daraus zuerst etwas lernen sollen, nämlich, dass Gottes Antwort auf unsere Frage durchaus immer wieder ganz anders ist, als wir es erwarten, dass wir uns das bewusst sind. Manchmal sogar im ersten Moment etwas unverständlich, wie hier bei Mose. Gott gibt mit seiner Antwort, ich bin, der ich bin. Man kann es genauso übersetzen mit diesen Worten, ich werde sein, der ich sein werde. Eine scheinbar verschlüsselte Antwort. Weshalb wohl? Was ist der Grund, dass Gott so im ersten Schritt reagiert? Soweit ich es persönlich verstehe, er wollte Mose und er will uns heute zuerst etwas Wichtiges erkennen lassen. Erkennen lassen, nämlich mein Name ist eine Botschaft. Wenn du, Mose, wenn ihr heute meinen Namen nach meinem Namen fragt, dann begreift zuerst einmal, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Namen. Zur Besonderheit der hebräischen Sprache gehört, dass einige wenige Namen im Plural, ausschließlich im Plural zu finden sind. So auch dieses hebräische Wort für Angesicht. Die gängigste Erklärung, die man finden kann, weshalb das so ist, lautet, da es nicht möglich ist, das Gesicht eines Menschen nur in einem einzigen, in sich abgeschlossenen Begriff zu beschreiben. Mehr als nur ein einziges Gesicht. Damit trifft nach dem hebräischen Verständnis dies genau auf Gott zu. Wann immer also Gott in seinem Wort sein Angesicht oder seinen Namen nennt und davon die Rede ist, dann soll uns bewusst sein, das ist nicht nur eins, wir schauen an, dann weiß ich alles. Nein, dahinter verbirgt sich viel, viel mehr. Dieses ganze Wesen Gottes mit seinem Sein in seiner ganzen Fülle. Rund 6800 Mal kommt im Alten Testament Gottes Name vor. Schwanzig, ja? Und dass die Offenbarung seines Namens in einer solchen Fülle dargestellt wird, das hängt einfach damit zusammen, dass Gott uns immer wieder neu etwas aufschließen will, ein Stück weit von dem, wie und was er ist, als was er erkannt werden will, in seiner ganzen Fülle und seiner ganzen Größe. Gottes Ich Bin, der Ich Bin, bedeutet also nicht, das ist mein Name trägt, sondern werde du erstmal darüber im Klaren, was ich bin, was mein Sein ist, mein ganzes Wesen, was mich ausfüllt. Gottes Ziel ist also, dass wir sein einzigartiges Sein immer wieder neu begreifen, verstehen, lernen. Es war der amerikanische Theologe John Piper, der in seinem Buch mit dem Titel Vorsehung, das ich mir vor einiger Zeit mal gekauft hat, zufällig genau diesen Aspekt der Bedeutung dieser Gottesaussage benutzt hat und gebraucht hat, indem er aus seinen Aussagen zitiert, was bedeutet, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und er schreibt, Gottes absolutes Sein bedeutet als erstes, Gott hat keinen Anfang. Wer hat Gott gemacht? Keiner. Gott ist da. Von Anfang an da. Er war immer da. Er hat keinen Anfang. Oder Gottes absolutes Sein bedeutet, Gott hat kein Ende. Gottes Sein ist absolut. Er ist der, der er ist. Gottes absolute Sein bedeutet, Gott ist die absolute Realität. Es gibt keine Realität, die vor ihm gewesen ist oder außerhalb von ihm liegt. Gottes absolutes Sein bedeutet, Gott ist total unabhängig. Er braucht nichts und niemanden, der ihn erschafft oder erhält, sein Ratgeber ist oder ihn zu dem macht, was er ist. Gottes absolutes Sein bedeutet, Gott ist unveränderlich. Wir kennen dieses Wort, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gottes absolutes Sein bedeutet, Gott tut, was ihm gefällt. Es gibt keine äußeren Zwänge oder Einschränkungen, die ihn daran hindern könnten, das zu tun, was er will. Und Gottes absolute Sein bedeutet, Gott ist die wichtigste und wertvollste Realität, die wichtigste und wertvollste Person im ganzen Universum. Er verdient mein Interesse, meine Aufmerksamkeit, meine Bewunderung, meine Hingabe. Soweit John Piper mit seinen Worten. Bedeutsam bei diesem stückweisen Erkennen Gottes Ich Bin, Ich Werde Sein ist, dass dieses Erkennen ganz elementare Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser Glaubensleben haben soll. Und deshalb möchte ich nochmal 4 wesentliche Punkte hervorheben. Gottes Ich Bin, Ich Werde Sein macht deutlich, er ist ein unvergleichlicher Gott. Er ist kein Abklatsch irgendwelcher selbstgemachter Götter, wie der Psalmist uns gerade beschrieben hat. Er hat mit ihnen nichts gemein. Gott ist ganz anders als die Götter der Religionen. Auch wenn es manchmal den äußeren Anschein nach Ähnlichkeiten zwischen Glauben an Gott und den Religionen gibt. Er ist ein unvergleichlicher Gott. Das zweite Gottes, ich bin, ich werde sein, macht deutlich, er ist ein unfassbarer Gott. Er kann von Menschen nicht ergründet werden. Er lässt sich auf keine Formel bringen. 1 und 1 gibt 2, so ist er. Genau, wir wissen es doch. Nein, wir müssen zugestehen, dass wir auf manche Fragen über diesen Gott keine absolute, befriedigende Antwort haben. Zum Beispiel, warum lässt Gott Not und Leid zu? Warum lässt er uns Menschen die Möglichkeit zu sündigen, uns von ihm abzuwenden? Warum zwingt er uns nicht alle zum seligmachenden Glauben an ihn? Dann ist doch erledigt, dann wäre alles fertig. Wir wissen die Antwort nicht. Wir können Gott nicht in seine Akten schauen, wo der letzte Sinn seiner Wege verzeichnet ist. Und mit ein Grund ist, wenn ich es recht verstehe. Er möchte vielmehr, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Blind zu vertrauen. Und uns auch manchmal mit einer vorläufigen oder unverstandenen Antwort zufrieden geben und unseren Weg im Vertrauen mit ihm gehen. Mir stand dabei bei unserer Vorbereitung ganz automatisch unsere blinde Enkelin vor Augen. Da erwarte ich doch immer wieder von ihr, dass sie einfach allein meiner Stimme gehorcht, wenn ich sage, komm. Dass sie kommt. Obwohl sie nicht sehen kann, ob da was im Weg liegt, ob es ein Loch gibt oder sonst etwas. Einfach blind vertrauen. Ohne dass ich ihr die Hand reiche, zu der sie natürlich greifen möchte. Ja, wenn der Opa schon komm sagt. Ist es nicht eigentlich unfair, sowas zu tun? Nein, denn dahinter steckt ja ein Ziel. Ich möchte ihr helfen, mehr Sicherheit zu geben. Und ich dachte, genau so macht es Gott immer wieder mit uns. Er erwartet von uns immer wieder einfach ein schlichtes, blindes Vertrauen, wenn er sagt, komm. Dass wir kommen, mit ihm den Weg gehen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht unverständlich erscheint. Er hat ein Ziel. Er möchte etwas erreichen. Ja, deshalb wäre es vielleicht manchmal, und ich möchte, die Betonung liegt auf manchmal, manchmal wäre es hilfreicher in unserem Leben, statt nach dem Warum, eher nach dem Wozu zu fragen. Wozu hat Gott dies oder jenes geboten, geordnet oder in unserem Leben zugelassen? Wozu? Denken wir nur an unser Beispiel, in der Mose jetzt heute so der Mittelpunkt war. An Gottes Handeln, an der Geschichte seines Volkes. Da sagt Gott zu dem Mose, du musst nach Ägypten gehen, aber ich sage dir gleich, alles was du sagst, ist vergeblich. Umsonst deine Worte. Der wird nicht tun, was du sagst. Ich brauche erst 10 schlimme Plagen, bis er endlich bereit ist, dass er das Volk ziehen lässt mit dir. Und dann, Achtung, dann, wenn er vor dem Roten Meer steht, wo es nicht mehr weitergeht, dann jagt er euch nach, um euch voll den Garaus zu geben. Fragen wir, warum macht Gott es so? Dann bleibt die Antwort offen. Wenn wir allerdings fragen, wozu? Wozu hat Gott das alles gemacht? Dann sehen wir im Zusammenhang seines Wortes, er wollte mit seinem Handeln an Pharao und dort am Roten Meer seinen Namen und seine Macht erweisen, dass sie in alle Zeiten hindurch bekannt ist, was für ein Gott der ist. Und bis heute müssen die Väter der Israeliten ihren Kindern dieses erzählen, was Gott dort getan hat. Gott wollte sich verherrlichen. Das ist und bleibt Gottes Ziel bis heute, auch in unserem Leben. Er will sich groß machen in den Umständen unseres Lebens. Oder denken wir nur an Jesu Tod und Auferstehung. Wenn wir fragen, warum geht Gott gerade diesen Weg? Warum hat er keinen einfachen Weg für seinen Sohn gefunden? Warum hat er es ihm so schwer gemacht? Warum soll gerade das uns helfen, wo doch in seinem eigenen Wort steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit? Warum? Dann gibt es keine ganz befriedigende Antwort. Wenn wir aber fragen, wozu? Und Gottes Weg annehmen, dann wird plötzlich etwas leuchtend klar zu unserer, zu meiner und zu deiner Rettung. Zur Vergebung meiner und deiner Schuld war das nötig. Zur Wiederherstellung dieser Beziehung mit mir. Deshalb musste ich diesen Weg gehen. Und damit du wieder diese unglaubliche Möglichkeit hast, mit mir in diese ewige Gemeinschaft einzutreten, die nicht enden wird. Was für ein gewaltiger, unfassbarer Gott. Ein drittes Gottes, ich bin, ich werde sein, macht deutlich, er ist ein herrschender Gott. Im Anschluss an sein Ich bin, nennt der Mose seinen Namen. Mose 2, 3, Vers 15 heißt es dann, und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Israeliten sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaak, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. Mit dem soll man mich anrufen, von Geschlecht zu Geschlecht. Die meisten von euch wissen, Jahwe bedeutet übersetzt Herr. Und mit diesem Namen zeigt Gott ganz unmissverständlich, wer das Sagen hat, wer der Herr ist und dass er absolut frei ist. Er ist Herr. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, er lässt sich von Menschen nicht vorschreiben, wie er zu sein hat. Auch nicht von mir oder dir. Gott bleibt unverfügbar. Was sich hier so im ersten Moment ja fast negativ anhört, ist, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich mehr ermutigend für uns. Das bedeutet nämlich, er, wenn er der Herr ist, dann hat er souverän alles in der Hand. Meinen Alltag, mein Leben. Er, wenn er der ist, der herrscht über Himmel und Erde, wenn er ist, der regiert und niemand sich gegenüber beugen muss, dann ist er der absolute Herr. Jetzt könnte ich sagen, Klammer auf, egal, wer in Amerika oder Russland oder in China oder in den neuen Bundesländern regiert, wenn er der Herr ist und regiert, dann kommt und führt er zum Ziel. Wenn uns das neu bewusst wird, dann merken wir, was ist das für ein befreiendes Wissen auch für unser Leben. Auch wenn uns dies immer wieder gewaltig herausfordert in unserem Alltag. Aber wenn wir trotz dem Dunkel, trotz der Anfechtung, trotz der Not in dieser Welt oder in unserem ganz persönlichen Leben, in unserem Umfeld, diese Größe Gottes im Blick behalten und im Vertrauen daran festhalten, dass ihm nichts aus den Händen gleitet, dann können wir immer wieder neu, ganz mutig unseren Weg gehen. Denn er ist ein herrschender Gott. Er regiert. Und ein viertes und letztes, Gottes Ich Bin, Ich Werde Sein, bedeutet, er ist ein treuer Gott. Er ist ein Gott, wie schon erwähnt, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist und bleibt unveränderlich. Er ist kein launischer Gott. Er steht zu seinem Wort. Und jetzt stell dir vor, wenn er dir zuspricht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann kann dir das keiner streitig machen. Auch wenn es doch so ist, dass manchmal unser eigenes Herz uns anklagt oder es streitig machen will. Nein, wenn er es zusagt, dann gilt es. Wenn er dir verspricht, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, dann bist du nicht allein, denn er ist da. Und niemand kann dich seiner starken Hand entreißen, weil er sich dafür verbürgt hat. In Johannes 10 sagt Jesus einmal, dass niemand ihm seiner Hand und auch nicht aus des Vaters Hand entreißen kann. Beides erwähnt er hier bewusst, meiner Hand und aus des Vaters Hand. Und das haben wir das Bild vor Augen. Vor ein paar Wochen haben unsere zwei Jüngsten, auch nicht die Jüngste, über 30 schon, uns bewegt, wieder eine große Bergtour zu mitmachen. Dann hat es gesagt, du und Mama, ihr geht über den Hügel, da ist vertretbar für euch und wir gehen durch den Klettersteig durch. Und dann sind wir so am Ende, weil es bei uns schneller ging natürlich als am Klettersteig gestanden. Und ich habe zugeschaut und habe gedacht, liebe Leute, ja, einer davon war zum ersten Mal im Klettersteig. Hoffentlich geht es gut. Und dann habe ich verstanden, was diese Sicherheit im Klettersteig ist. Die haben ja da so ein Klettergeschirr an, die, wo das kennen, wissen, und zwei Haken. Und dann habe ich neu, obwohl ich es wusste, aber verstanden, warum zwei Haken? Weil in der Querterrasse kommt ja immer wieder am Seil mal auch dieser Haken, der in der Felswand eingemacht ist. Und dann kann man nicht durchrutschen. Dann muss man den ersten Karabiner aushängen, rüber einhängen, Und dann erst darf man den zweiten Karabiner nehmen, aushängen, einkennen. Also es hängt immer einer noch dran, wenn was abrutschen würde. Und ich musste denken, Jesus sagt, ich habe euch mit meiner Hand und des Vaters Hand gesichert. Das ist wie so ein doppelter Karabiner. Da fällst du nicht durch, da hält er dich. Was für ein treuer Gott haben wir. Und diese Wirklichkeit, diese Bedeutung, die steckt hinter dieser Aussage Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin Jahwe, der Herr. Mose musste Gott einst die Frage stellen, wie heißt du? Wie ist dein Name? Wir wissen heute nicht nur seinen Namen. Wir wissen nicht nur, dass er mit uns Menschen spricht, dass wir seine Stimme hören können. Nein, wir haben erfahren dürfen, Gott zeigt sein Gesicht. An jenem Tag, wo wir in Kürze darauf zugehen, wieder da, diesem einzigen Abend des Tages der Weltgeschichte, zeigte Gott uns in der Menschwerdung seines Sohnes sein Gesicht. Wie er ist. Uns ist das manchmal gar nicht so recht bewusst. Und ich habe in dem Zusammenhang wieder neu verstanden, da hat doch einer seiner Jünger ihm auf dem Weg mit Jesus gesagt, Herr, zeig uns doch endlich mal den Vater. Ja? Und Jesus musste ihm sagen, so lange bin ich jetzt schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Kennst du Jesus? Dann kennst du den Vater. Sein Wesen, seine Art, wie er liebt, wie er gnädig, barmherzig ist, wie er dich festhält. Es war, denke ich, mit dieser Aussage Jesu, ich bin, die damalige Führerschaft so in Wallung gebracht hat. Denn sie haben kapiert, damit meint er dieses Ich bin vom brennenden Dornbusch. Ich bin Gott. Und das durfte nicht sein. Jesus, Gottes Sohn und damit Gott, nein. Und so erleben wir bis heute, dass sich an diesem Namen Jesu die Geister scheiden. Es darf nicht sein, dass er Gott ist, weil er damit Anspruch auf mein Leben hat. Und bis heute werden Menschen um dieses Namen willen, wir kennen es, verfolgt, bedrängt, belächelt und getötet. Aber damals bis heute dürfen Menschen, auch manche oder viele von euch, es erfahren. Wir dürfen ihn als diesen Gott und Vater kennenlernen durch Jesus und mit ihm Gemeinschaft haben, neues Leben. Und durch seinen Heiligen Geist wohnt er in uns, geht mit uns durch unseren Alltag. Nochmal, wir müssen es immer wieder neu für uns, erarbeiten, erkämpfen, annehmen, bewusst machen, was für eine Realität hinter dieser Wirklichkeit Gottes steckt. Seinem Ich bin, ich werde sein, ich bin der Herr. Und was für ein Vorrecht, wenn man Kind Gottes dieses Herrn sein darf. Man kann eigentlich nur einladen, wenn jemand diesen Herrn und Gott noch nicht persönlich kennt, noch keine persönliche Gemeinschaft, Beziehung hat, dann macht das. Ja? Er lädt immer wieder neu ein, dass wir unser Leben an ihm festmachen. Und er gibt uns dann auch dieses Versprechen in seinem Wort, ich bin gekommen, dass du das Leben hast, seiner ganzen Fülle. Ich komme zum Schluss, wenn wir heute Morgen also versucht haben, die Antwort Gottes auf die Frage dieses Mannes etwas auf den Grund zu geben, dann wünsche ich euch, dass es euch ganz neu wichtig und groß wird, was dieser Name Gottes in seiner ganzen Große und Vielfalt bedeutet und dass er uns heute wieder ein Stück weit hineinblicken lässt. Wir gehen nicht raus und sagen, jetzt weiß ich es. Nein, wir wissen so viel nicht. Aber er will sich zeigen und er hat sich gezeigt in Jesus selber. Und ich schließe mit einem Verse aus dem Lied von Peter Strauch und vielleicht, wir singen es wahrscheinlich nachher dann. Da heißt es, Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht, Denn wer Jesus Christus ansieht, sieht in Gottes Angesicht, wie er Kranke heilt und wie er Sünder liebt, wie er jeden Menschen achtet und am Kreuz sein Leben gibt. Nichts ist, wie es war, und nichts bleibt, wie es ist, wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt und sein Leben lebt als Christ. Dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht. Dann steht ihm der Himmel offen, weil Gott selber ihm verspricht, ich bin da, ich bin da, bin dir unbegreiflich nah. Meine Güte gibt dir Leben, meine Gnade will vergeben. Ich bin da, ich bin da, ich, der immer bin und war, bleib in Ewigkeit derselbe. Ich bin da. Lasst uns mit diesem Gott reden. Und wir können nur staunen und dann beten, vor dir stehen bleiben, dich diesem gewaltigen, unfassbaren, allmächtigen Gott, der sich uns immer wieder neu zeigt, aber in besonderer Weise uns in Jesus Christus sein Gesicht gezeigt hat. Seine Liebe, seine ganze Zuwendung. Oh, wir danken dir, Herr, für dieses dein Wesen und darüber beten wir dich an und wollen im Glauben und Vertrauen auch wieder neu auseinandergehen und dich mitnehmen in unseren Alltag als diesen allmächtigen Herrn, dem nichts unmöglich ist und der uns ans Ziel bringt, der sich uns in deiner Liebe zugewandt hat, der versprochen hat, nichts und niemand wird dich meiner Hand entreißen. Ich bring dich durch. Danke, dass wir diesem deinem Wort vertrauen dürfen, weil wir es immer wieder neu schon erlebt und erfahren haben. So halt uns du fest und schenk, dass wir diese Liebe immer wieder weitergeben können, diese Erfahrung mit dir und dass du größer bist und mächtiger als alles andere. Dir sei Ehre und Anbetung. Amen. Lasst uns miteinander diesen Herrn anbeten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die kommende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche.